Ich denke, die meisten von uns berührt dieses Thema Tod und Ewigkeit. Fast jeder von uns stand schon mal an einem Sarg oder er besuchte einen Friedhof. Vielleicht wurden wir auch mit der Frage konfrontiert, was geschieht mit mir, wenn ich sterbe? Wir Menschen sollen uns Gedanken über den Tod machen und was auch danach kommt. Wir haben von Gott die Fähigkeit dazu bekommen, eine Kuh oder eine Katze kann das nicht. Aber weil wir Menschen sind und keine Tiere, können wir uns über diese Dinge wirklich uns Gedanken machen. Was geschieht, wenn ich sterbe? Wir sollen auch in diesem Bereich wirklich nach Antworten suchen. Und der, der uns diese Frage ins Herz gegeben hat, der wird uns auch Antworten geben. Viele sagen, es ist dumm, über diese Frage nachzudenken, wohin es nach dem Tod geht, denn das weiß niemand. So sagen sie. Aber woher wissen Sie denn das? Woher wissen Sie denn das, dass Sie das so fest behaupten? Ja. Nein, es ist nicht dumm. Wir müssen nur an die richtige Adresse gehen. So. Aha. Also wie gesagt, geh an die richtige Adresse. An den, der unser Leben geschaffen hat. An denjenigen, der das Diesseits und das Jenseits kennt. An den, dessen Auferstehung wir an jedem Ostersonntag denken. Und der keines seiner Worte zurückgenommen hat. An Jesus Christus. Was sagt er, der Auferstandene, über den menschlichen Tod und die Ewigkeit danach? Ich möchte die deutlichste Stelle aus der Heiligen Schrift uns vorlesen. Sie steht in Lukas Kapitel 16, Vers 19 bis 31. Und dann wollen wir uns Gedanken machen, welche Antwort der Herr Jesus auch für unseren eigenen Tod und die Ewigkeit danach hat. Da heißt es in Lukas Kapitel 16. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbare Leinwand. Und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer namens Lazarus. Der lag vor dessen Tür voller Geschwüre und begehrte sich zu sättigen von den Brosamen, die vom Tisch des Reichen fielen. Und es kamen sogar Hunde und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Totenreich seine Augen erhob, da er Qualen litt, sieht er den Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarm dich über mich und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Sohn, gedenke, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleichermaßen das Böse. Nun wird er getröstet, du aber wirst gepeinigt. Und zu alledem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, so dass die, welche von hier zu euch hinübersteigen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder, dass er sie warnt, damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Abraham spricht zu ihm: Sie haben Mose und die Propheten, auf diese sollen sie hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er aber sprach zu ihm: Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, so würden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer aus den Toten auferstände. Wohlgemerkt, der Herr Jesus hat auch nach seiner eigenen Auferstehung diese Worte nicht zurückgenommen, kein Wort revidiert. Und was sagt der Herr? Ich möchte dies in Stichworten wiedergeben. Einmal, dies ist eine wahre Geschichte. Zweitens, es gibt einen doppelten Ausgang. Im Jenseits gibt es keine Wechselmöglichkeit mehr. Die Trennung geschieht zwischen Ungläubigen und Gläubigen. Gott ist gerecht, Heilige sind machtlos. Gottes Wort genügt und du entscheidest. Schauen wir den ersten Punkt an. Wahre Geschichte. Manche sagen, das ist doch ein Gleichnis. Das ist doch keine wirkliche Begebenheit. Das gibt es doch nicht, dass der reiche Mann den Abraham bittet, Lazarus möge über diese große Kluft seinen Finger mit einem Tropfen Wasser mir auf die Zunge legen. Über diese große Kluft. Kann nicht sein. Ja. Dazu möchte ich sagen, die Menschen der Bibel kennen auch die Form der Bildrede. Wir ja auch. Ja. Ihr wisst, was es heißt, einen um die Ecke bringen. Ja. Sie können Bilder, also sie haben auch Bilder in ihrer ja, Gesellschaft oder sie wissen, was Bilder auch ausdrücken. Zum Beispiel Jona im Bauch des Fisches. Da heißt es: Und Jona betete aus dem Bauch des Fisches zu dem Herrn, seinem Gott, und sprach: Aus meiner tiefen Drangsal rief ich zu dem Herrn, und er hörte mich. Das ist noch ganz real, ja? Große Drangsal. Aber dann, aus dem Schoß des Totenreichs schrie ich, und du hörtest meine Stimme. War denn Jona wirklich im Totenreich? War er denn gestorben? Nein, er war im Bauch des Fisches. Aber er war so weit von dem Ort weg, wo er mit den Menschen lebte, so weit weg, ja, wie das Totenreich. Er war nicht gestorben, er lebte im Fisch. Ja, aber er war so weit unten. Es war für ihn wie das Totenreich. Oder im Psalm 139, 15, wenn über das Geheimnis des Menschseins gesprochen wird. Da heißt es: Mein Gebein war der nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde, kunstvoll gewirkt, tief unten auf der Erde. War der Mensch wirklich auf der Erde gewirkt worden? Wörtlich heißt es eigentlich in den Tiefen oder in den untersten Örtern. Ist denn der Mutterleib der unterste Ort? Sicher nicht. Aber in dieser Bildrede möchte David sagen, dass wir Menschen dort, wo wir entstanden sind, normalerweise überhaupt nicht hinkommen. Aber Gott sieht auch dahin. Der reiche Mann bringt hier zum Ausdruck, dass es für ihn ein äußerst schrecklicher Aufenthaltsort ist. Ja, das bringt er damit zum Ausdruck. Und jetzt, warum ist diese Geschichte wahr? Weil der Herr Jesus sie so beginnt. Es war aber ein reicher Mann. Er spricht also von der Wirklichkeit. Und der zweite Grund, dass es da einen Mann gab, der einen Namen hat, Lazarus. In einem Gleichnis wie zum Beispiel dem guten Hirten, der sein einziges Schaf gesucht hat, da wird kein Name genannt. Es fängt auch nicht so an und er redete in Gleichnissen oder in einem Gleichnis. Warum betone ich das? Weil wenn dies wahr ist, was wir hier da lesen und sehen, dann trifft dies auch genauso unser Leben. Und zwar so, wie es hier beschrieben ist. Dann sind die Orte real, dann ist die Qual und die Freude Wirklichkeit und dann kann das uns überhaupt nicht kalt lassen. Warum nicht? Ich komme zu der zweiten Aussage. Weil es einen doppelten Ausgang gibt. Der Herr macht deutlich, Menschen sterben und sie gehen entweder in diese oder in jene Richtung. Und auch an keiner anderen Stelle der Heiligen Schrift beruhigt der Herr, dass es doch irgendwann alles wieder, und zwar für alle, gut wird. Er spricht in Matthäus 7 mitten in der Bergpredigt von einem breiten, von einem schmalen Weg. Hier seine Worte. Geht mit der engen Pforte und mit der weiten Pforte. Der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und was sagt der Herr in Johannes 3, 36? Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer das nicht tut, auf dem bleibt der Zorn Gottes. Die bekannteste Stelle der Heiligen Schrift ist ja Johannes 3, Vers 16. Da heißt es, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Die Frage ist ja, und die anderen? An die nicht. In Matthäus 25, ab Vers 46, da wird auch davon gesprochen, dass wirklich auch in zwei Richtungen auch die Ewigkeit verbracht wird, bei dem Völkergericht. Und sie werden in die ewige Strafe hingehen, die Gerechten aber in das ewige Leben. Ja, Jesus warnt in Lukas 12, Vers 5. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten solltet. Fürchtet den, welcher nachdem er getötet hat, auch Macht besitzt, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, den fürchtet. Wir sehen nur zu deutlich, dass der Herr Jesus von Himmel und Hölle spricht. Und auch hier im Text, und das gilt es aufzunehmen, der drüben war, Der Herr Jesus, der warnt uns. Wir sollten nicht an das Mantra glauben, dass Land auf und ab immer wieder gesagt wird, es ist noch nie jemand zurückgekommen. Kennt ihr den Spruch auch? Ich kenne ihn auch. Wird auch bei Beerdigungen auch manchmal gesagt. Jesus warnt vor dem, dass es einen doppelten Ausgang gibt. Und er warnt deshalb, weil es da eine echte Gefahr ist. Keiner kommt mit seiner Schuld in den Himmel. Der Himmel ist und bleibt nur für Sündlose. Und wer sich hier nicht von seiner Schuld trennen will, der nicht um Vergebung bittet, der wird mit seiner Schuld sterben. Wir sollten auch nicht diesem Gedanken nachhängen, man nimmt nichts mit, wenn man stirbt. Ja, natürlich, kein Geld nehmen wir mit. Aber man kann die eigene Schuld mitnehmen. Und die wird uns dann sehr belasten. Doppelter Ausgang. Das ist keine Information aus dem Mittelalter, sondern der Herr Jesus, auf den sich alle Kirchen berufen, macht das unmissverständlich deutlich. Was wird aus dieser Geschichte noch deutlich? Keine Wechselmöglichkeit. Nur zu verständlich sagt hier Abraham, dass zwischen beiden eine wirklich große Kluft besteht. Und der Wechsel ist unmöglich, Vers 26. Niemand kann von drüben hierher wechseln und umgekehrt. Die Würfel sind gefallen. Hier wird gewürfelt und wenn sie gefallen sind, bleiben sie so liegen, hier in diesem Leben. Auch das ist der Heiligen Schrift nicht unbekannt. Menschen werden zu spät kommen. Das Gleichnis der 10 Jungfrauen endet in dieser Weise. Ja, während sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Danach kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, tu uns auf. Er beantwortet und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Ja, sollten wir vielleicht noch ein bisschen uns behalten, ich kenne euch nicht. Es geht darum, dass man bekannt ist. Auch warnt der Herr Jesus mit folgenden Worten, wenn einmal der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat, dann werdet ihr anfangen, draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, Herr, tu uns auf. Dann wird er antworten zu euch und zu euch sagen, ich weiß nicht, woher ihr seid. Auch hier, es gibt ein zu spät. Als die Jünger voller Freude einmal ihren Dienst getan hatten und dann zum Herrn Jesus kamen, dann sagten sie Folgendes. Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Und was sagt dann der Herr Jesus? Doch nicht darüber freut euch, dass euch die Geister untertan sind, sondern freut euch lieber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Dass man euch dort kennt. Wer im Himmel nicht bekannt ist, der kommt auch dort nicht hin. Interessant, dass man den Namen vom armen Mann kannte, aber vom Reichen nicht. Aber sicher war der Reiche hier auf dieser Erde bekannter als der Arme. Ja, bei Gott ist es aber umgekehrt. Schauen wir uns noch die Trennungslinie an. An der Tatsache, dass Gott den Namen des Lazarus kennt und am Verhalten der beiden kann man erkennen, dass der Reiche ungläubig und der Arme gläubig war. Auch im alten Bund wurden die Gläubigen aufgefordert, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Das sagt er also zu seinem Volk und sagt deutlich, so sollt ihr leben. So soll es sein. Ich bin der Herr. Und wenn ich dein Herr bin, dann tust du das. Obwohl der arme Lazarus sein Lagerplatz vor des Reichen Tür hatte, konnte der Reiche alle Tage herrlich und in Freuden leben. Ja, wie geht denn das, wenn man gläubig ist und die Not vor der eigenen Tür sieht, vielleicht noch drüber stolpert? Das bringt doch viele Ungläubige nicht übers Herz, das so mit anzusehen. Nein, der Reiche war nicht gläubig, obwohl er materiell von Gott gesegnet war. Das war er. Aber auch vom Lazarus lernen wir etwas. Er hatte ein grausames Leben. Er war nicht nur arm, sondern auch schrecklich krank. Er hatte keinen Schutz, denn die Hunde leckten noch an den Wunden des Armen. Das war keine Medizin, das war einfach nur erbärmlich und schrecklich, menschenentwürdigend. Hunde waren sowieso in Israel die letzten Tiere. Ja, bei uns ist es vielleicht anders, aber dort war es so. Und wenn es heißt, die Hunde leckten an seinen Wunden, dann war es einfach nur, also tiefer geht's gar nicht. Seine Sehnsucht, etwas vom Abfall des Reichen zu bekommen, ließ ihn dort vegetieren. Deshalb war er an der Tür, weil er dort immer mal wieder von den Abfällen essen konnte. Ja? Weiß nicht, ob er einen Container hatte, aber er war dort. Was sehen wir aber auch hier? Er begehrte nicht gegen Gott auf. Sein Leben war schrecklich und doch kam aus seinem Mund kein Wort des Fluchens oder der Anklage. In seinem Herzen scheinen sich die Worte von Psalm 42,6 gefestigt zu haben. Dort heißt es nämlich, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott. Denn ich werde, bis Zukunft, ihm noch danken für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt. Der Glaube an den wahren Gott verlangt oft auch, dass man auf den Herrn geduldig wartet. Er wird zur rechten Zeit eingreifen und seine Rettung mir schenken. Hier bei Lazarus war das mit seinem Tod. Dieser war für ihn die Erlösung. Für den reichen Mann war der Tod der Eintritt in die Qual. Das nächste, was wir aus dieser Geschichte sehen können, ist Folgendes: Gott ist gerecht. Der reiche Mann sowie der arme Lazarus reden mit keinem Wort, dass das, was mit ihnen geschieht, ungerecht ist. Nein, es ist klar, dass drüben im Jenseits Gottes Handeln nicht angezweifelt wird. Also wie Gott handelt, das ist im Jenseits völlig verständlich, völlig klar. Es wird auch nicht anders sein. Drüben wird deutlich, dass der Richter gerecht richtet und man begibt sich ohne Murren und Klagen in den Willen und Urteilsspruch Gottes. Daran ändert sich auch nichts, als sich gegenseitig wahrnehmen. Lazarus sagt nicht, Ich kann nicht glücklich sein, wenn ich sehe und mir bewusst ist, dass mein Nachbar so leidet. Und auch der reiche Mann klagt nicht Gott an, dass es ihm so schlecht geht. Drüben hat man einen anderen, und zwar einen klaren Blick für Gott und sein Handeln. Hier in unserer Welt ist der Blick getrübt. Wir fällen Fehlurteile über Gott und sein Handeln. Aber dort im Jenseits sehen wir klarer. Und zwar auf allen Seiten. Die Verlorenen und die Gläubigen. Übrigens, im Ort der Qual tritt der Teufel gar nicht als Herrscher auf. Ja, sehen wir das? Dieser Ort ist nicht ein rechtloser Raum, in der der Teufel tun kann, was er will, sondern dieser Ort ist ein Gefängnis. Was können wir weiter aus dieser Geschichte lernen? Heilige sind machtlos. Der heilige Abraham, der ja der Vater des Glaubens ist, wird hier von dem reichen Mann angesprochen. Er betet nicht zu ihm, da er ja im Jenseits war dieses Gespräch gewesen. Ja? Aber selbst Abraham kann nicht helfen. Was wollte denn der reiche Mann? Er sprach: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn in das Haus, also es geht um den Lazarus, soll in das Haus meines Vaters gesendet werden, denn ich habe 5 Brüder, dass er sie warnt, damit nicht auch sie in diesen Ort der Qual kommen. Seine Brüder sollen nicht auch hierher kommen. Der reiche Mann möchte sie vor diesem Ort gewarnt wissen. Es ist doch so ganz anders, wie heute so mancher von der Welt spricht. Er sagt: Ach, ich möchte in die Hölle, dort sind ja meine ganzen Kumpels, da kann man Karten spielen, da ist auch warm, ja, und die Rechnung für die Heizung muss ich nicht zahlen. Irgend so ein Quatsch, verstehen wir? Solche Dinge reden sich die Leute ein, aber wer dann wirklich drüben ist, ja, der hat eine große Sehnsucht. Meine Lieben sollen nicht dorthin kommen, wo ich jetzt bin. Manche sagen: Ach, wo meine Eltern sind, da will ich dann auch hin. Aber woher weißt du, dass deine Eltern das überhaupt möchten, dass du auch dorthin gehst? Wäre es nicht für sie ein Trost zu wissen, du hättest den Herrn Jesus angenommen und würdest in den Himmel gehen? Wie dass sie dich dann auch dort im Ort der Qual sehen? Der reiche Mann wollte seinen Brüdern helfen und bat Abraham, doch einen Toten zu ihm zu senden, den Lazarus. Was sagt Abraham darauf? Ja, Mose und die Propheten, auf diese sollen sie hören. Das bedeutet, Gottes Wort genügt. Und jedes Gebet zum Heiligen ist verkehrt und sinnlos. Gott will, dass man ihm glaubt. Er hat genug in seinem Wort der Bibel aufschreiben lassen, damit wir den Weg zu ihm finden. Gott wird nicht durch spektakuläre Aktionen den Menschen aufrütteln. Nein, sein Wort genügt. Wer aufgrund von Träumen, Begegnungen mit Toten und anderen esoterischen Erfahrungen glaubt, der ist verführt. Gott sendet keine Toten. Er redet durch die Bibel. Und das tat er über Jahrtausende. Es gab ungefähr 8 Totenauferstehungen, von denen es etwas in der Bibel steht. Hab mal geschaut. Einmal durch Elia wurde die Witwe aus Zapa auferweckt. Durch Elisa der Sohn der Schunitin. Dann gab es noch eine seltsame Geschichte, könnt ihr auch mal lesen, wo es mit den Gebeinen von Elia, da ist dann auch ein Mann auferweckt aus dem Grab, sehr interessant. Dann der Herr Jesus hatte 3 Menschen auferweckt. Petrus weckte Tabea auf und der Paulus den Eutychus. Was alle gemeinsam hatten, dass sie nichts, also auch wirklich gar nichts, berichtet hatten, wie es drüben ausgesehen hat. Niemand hat was vom Jenseits erzählt. Das ist allein Gottes Sache. Deshalb nochmal die Warnung von Gottes Wort: Wir sollen sie hören und beherzigen. Sie haben Mose und die Propheten, auf diese sollen sie hören. Und der größte Prophet ist der Sohn Gottes selbst, der Herr Jesus. Und was er gesagt hat, das genügt und das genügt uns. Alles andere ist von Gott selbst verboten, auch wenn es im christlichen Gewand kommt, wie ich war schon mal im Himmel oder ich sah die Hölle und solche Dinge. Wenn in diesen Büchern was Richtiges steht, dann steht das auch in der Bibel. Und wenn da etwas Falsches steht, ja, dann können wir das mit der Bibel vergleichen, dann sind wir sowieso verführt. Deshalb schmeißt diese Bücher weg und lest die Bibel allein. Ja, gut. Also ganz gleich, was gesagt wird, so in diesen Büchern, es ist immer falsch. Weil Gott möchte, dass wir allein seinem Wort glauben. Warum spricht der Herr Jesus von diesem Ereignis überhaupt? Sicher einmal deswegen, dass wir diese Punkte wissen sollen. Wenn wir über unseren eigenen Tod und über die Ewigkeit etwas lernen möchten, dann erinnere dich, es ist eine wahre Geschichte, es gibt einen doppelten Ausgang, keine Wechselmöglichkeit. Die Trennungslinie ist zwischen Gläubigen und Ungläubigen. Gott ist gerecht, Heilige sind machtlos und Gottes Wort genügt allein. Es kommt auch nicht darauf an, mit wie viel Geld du hier auf der Erde lebst. Es kommt auch nicht darauf an, wie groß deine Beerdigung war. Der arme Lazarus, der sich so durchschlug und dessen Wunden kein Arzt behandelte, hatte sicherlich auch keine schöne Beerdigung. Dem reichen Mann war das sicher, bei dem war das sicher anders. Er hatte Grabredner gehabt, die hatten ihn sicherlich auch gelobt. Es gab manche Dinge, Leute, die schöne Reden gehalten haben. Aber das, was hier geredet wird, das nützt nix. Ja. Es entscheiden hier die Lebenden. Und zwar, du entscheidest. Hier auf der Erde wird entschieden. Deshalb sollen auch die 5 Brüder vom reichen Mann in diesem irdischen Leben gewarnt werden. Auf was kommt es denn an? Jesus sagt, dass der Name im Himmel bekannt ist, so wie bei Lazarus. Es gibt reiche Gläubige, die auch bekannt sind, wie Abraham selbst. Aber wie wird denn mein Name dort bekannt? Das hat mit einem Buch zu tun. In der Offenbarung heißt es über den Himmel, und es wird niemals jemand in sie, es geht um die himmlische Stadt Jerusalem, hineingehen, der verunreinigt, noch jemand, der Gräuel und Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes. Im Lebensbuch des Lammes zu stehen, darauf kommt es an. Dieses Lamm ist der Herr Jesus, der sein Leben als Opferlamm für die Schuld der Welt hingegeben hat. Jeder, der dieses Opfer als für sich geschehen annimmt und sich freiwillig unter die Herrschaft von Jesus stellt, wird Eigentum dieses Herrn. Er gehört als Schaf zum guten Hirten. Und er wird dort bei ihm in seinem Buch registriert. Mein Schaf, Andi zum Beispiel. So ähnlich. In Matthäus 7, 21 bis 23 berichtet der Herr auch von Menschen, die zu spät kommen. Da heißt es, nicht jeder, der zu mir Herr, Herr sagt, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Was haben diese Leute nicht alles Gutes getan? Schaut es euch an. Sie haben im Namen des Herrn Jesus geweissagt. Also nicht Falsches, Richtiges. Dämonen ausgetrieben. Wunder getan. Menschen waren durch ihren Dienst sicher auch gesegnet worden. Und der Herr Jesus sagt auch nicht, dass sie das nicht getan hätten. Diese Leute sind ganz ratlos und stellen diese Frage, aber sie fragen falsch. Wenn sie gesagt hätten, wir haben doch unser Leben dir, Herr Jesus, anvertraut. Wir glaubten doch deinem Wort. Wir bekehrten uns doch zu dir. Wir gehören doch zu deinen Schafen. Wir wollten doch dich im Leben und im Sterben haben. Wenn sie das gesagt bzw. getan hätten, dann wären sie drin und nicht draußen. Dann hätten sie den Willen Gottes getan. Was ist denn der Wille Gottes? Wir haben es schon gehört. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Der Wille Gottes ist, dass man sich an seinem Sohn Jesus vertrauensvoll hängt, dass man an ihn glaubt und sein Leben unter seine Führung stellt. Frage zum Schluss, wie ist das bei dir? Amen.